Neue Medien, neue Methoden. Ich werde zuerst etwas dazu sagen, was Methode genau bedeutet im pädagogischen Kontext und dann genauer auf ein Konzept eingehen, das ich Werkstattkonzept nenne, in dem der Zusammenhang zwischen neuen Medien und neuen Methoden dann deutlich werden soll. Ich beginne also zunächst damit zu erörtern, was denn Methode im pädagogischen Kontext bedeutet. Sie werden sich erinnern, diese Grafik habe ich Ihnen schon mal in der früheren Phase dieser Vorlesung gezeigt, als es darum ging, auch zu bestimmen, welchen Stellenwert hat eigentlich die Erörterung des Einsatzes neuer Medien im Zusammenhang didaktischer Überlegungen insgesamt. Ich hatte Ihnen damals verschiedene Konzepte von Didaktik auch vorgestellt, unter anderem Klafkis Konzept, das auf dem Satz vom Primat der Didaktik im engeren Sinne gegenüber der Methodik beruhte. Was hieß das? Sie sehen hier eine Einteilung in verschiedene Entscheidungsfelder, das heißt Felder, in denen Lehrende eine Entscheidung treffen müssen, um Unterricht überhaupt durchführen zu können. Diese vier Felder sind zum ersten das Feld der Bildungsziele. Warum und wozu mache ich das eigentlich, was ich da im Unterricht mache? Wohin soll das führen? Ziele, Sinn, Legitimation. Zum zweiten, was will ich im Unterricht eigentlich vermitteln? Also die Frage nach Inhalten oder nach dem Stoff des Unterrichtes. Zum Dritten, wie will ich den Vermittlungsprozess organisieren? Das heißt, welche Formen, Unterrichtsformen, Arbeitsformen, Lernformen will ich anwenden bzw. unterstützen? Welche Methoden möchte ich einsetzen? Und schließlich, womit will ich meinen Unterricht gestalten? Das heißt, welche Mittel oder Medien möchte ich einsetzen? Das sind also die vier Entscheidungsfelder. In all diesen vier Feldern muss ich mir Klarheit verschaffen, was will ich eigentlich? Jetzt habe ich hier so eine Trennungslinie gezogen, die das, was Wolfgang Klafki als Didaktik im engeren Sinne bezeichnet hat, von dem unterscheidet, was Methodik im weiteren Sinne wäre. Methodik im engeren Sinne wäre bloß das Entscheidungsfeld unten links in dieser Matrix. Methodik im weiteren Sinne bezieht dann eben auch noch den Einsatz der Medien mit ein. Didaktik im engeren Sinne ist also gegenüber einer Didaktik im weiteren Sinne, die alle vier Entscheidungsfelder umfassen würde, die Konzentration auf die oberen beiden Entscheidungsfelder, sprich auf Ziele, Sinn, Legitimation von Unterricht, wozu mache ich das, und die Inhalte. Dahinter steckt, dass bei Wolfgang Klafki und anderen Vertretern einer bildungstheoretisch orientierten Didaktik die Auffassung vorherrscht, dass die Bildungsintentionen, die ich verfolge, dass die insbesondere gekoppelt sind an die Inhalte, die ich vermittle. Das heißt, der Sinn dessen, was im Unterricht geschieht, wird nach dieser Auffassung im Wesentlichen über die Bildungsinhalte vermittelt. Die Frage danach, wie ich es dann mache und womit ich es dann mache, ist dann nachrangig dem gegenüber. Erst müssen die anderen Fragen, und das sind die zentralen und entscheidenden Fragen nach dieser Auffassung, entschieden werden. Und dann kommt die Frage nach dem Wie und dem Womit hinten nach. Die erste Frage ist auch eine, die sich Didaktiker, auch Theoretiker der Didaktik in erster Linie stellen, während die Frage nach den Methoden und nach den Mitteln dann eher eine Frage ist, die die Praktiker vor Ort jeweils zu entscheiden hätten. Das besagt also der Satz vom Primat der Didaktik im engeren Sinne gegenüber der Methodik von Wolfgang Klafki. Es gibt andere didaktische Auffassungen. Eine extreme andere Position ist etwa die, dass das, was bei Klafki im Zentrum steht, überhaupt nicht Aufgabe der Didaktik sei, sondern dass die Didaktik sich vollständig auf die Fragen der Methodik und des Mitteleinsatzes zu konzentrieren habe, also auf Methodik im weiteren Sinne. Die anderen Fragen werden anderswo außerhalb der Didaktik entschieden, durch politische Vorgaben etwa, die in Gestalt von Rahmenrichtlinien etwa für die Unterrichtsfächer erlassen werden, während dann die eigentlich didaktische Frage ist, wie setze ich diese Vorgaben, die ich anderswoher bekomme, aus der Gesellschaft im weitesten Sinne, wie setze ich diese Vorgaben um? Wenn ich Didaktik so verstehe, dann geht es vor allen Dingen also darum, einen vorgegebenen Zweck mit bestimmten Verfahrensweisen und Mitteln möglichst effektiv zu erreichen. Wir sind dann bei einer Betrachtungsweise von Didaktik, die etwas sehr Technisches hat. Vorgegebene Zwecke mit verfügbaren Mitteln und Verfahren möglichst effektiv zu erreichen. Und genau um so eine bloß technische Betrachtungsweise der Didaktik abzuwehren, dass Unterricht zur Technik der Bearbeitung von Kinderköpfen verkommt, hatte ja Klafki seinen Satz vom Primat der Didaktik im engeren Sinne formuliert. Er wollte verhindern, dass die Didaktik bloß zu einer Technik wird. Also das ist etwa das Feld, das Diskussionsfeld auch, in dem sich jetzt die Frage stellt, welchen Stellenwert hat Methode? Man kann sagen, dass die traditionelle bildungstheoretische Didaktik der Methode relativ geringes Gewicht eingeräumt hat. Es gab dann später, nach Klafki hat seine Theorie in den 50er und 60er Jahren vor allen Dingen entwickelt und sie hatte da auch eine ziemliche Konjunktur, das heißt, sie ist sehr prägend geworden für die Lehrerausbildung, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Ausbildungsphase. Aber es gab danach dann, 70er, 80er Jahre, auch andere pädagogische, didaktische Konzepte, die der Methode dann doch ein höheres Gewicht gegeben haben. So zum Beispiel die kommunikative Didaktik, die also das kommunikative Unterrichtsgeschehen ins Zentrum gerückt hat und gesagt hat, wenn Unterricht gelingen soll, dann muss vor allen Dingen die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden gelingen. Lehren und Lernen sind im Wesentlichen kommunikative Prozesse. Und die Überlegungen, was kann ich tun, damit die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden funktioniert, diese Überlegungen sind wesentlich methodischer Art. Denn sie betreffen das Arrangement, das Unterrichtsarrangement. Oder die handlungsorientierte Didaktik, in den 80er Jahren vor allen Dingen aufgekommen, handlungsorientierte Didaktik, die darauf setzt, dass dann am besten gelernt wird, wenn die Lernenden das, was sie zu lernen haben, was sie lernen sollen, im Kontext bestimmter Aufgaben, Projekte und dergleichen angehen, weil sie dann verstehen, warum und wozu es sinnvoll ist, das zu lernen, was sie lernen sollen. Sie können es auf einen Sinnkontext, Handlungskontext dann beziehen. Auch da sieht man, dass methodische Überlegungen des Arrangements, nämlich wie organisiere ich den Unterricht, dass er handlungsorientiert sein kann, sich vollziehen kann, das ist weniger eine Frage der Inhalte als eher eine Frage der Arbeitsformen. Auch da also ein größeres Gewicht der Methodik. Insofern hat sich also in der pädagogischen Didaktik doch eine stärkere Berücksichtigung im Laufe der Jahre, eine stärkere Berücksichtigung der Methode vollzogen. Ich denke auch, dass dies sich nicht ausschließen muss. Dass also ein bildungstheoretischer Ansatz, den ich im Übrigen selber auch vertrete, wonach es darum vor allen Dingen geht, im Unterricht vor allen Dingen darum geht, die Lernenden dazu zu befähigen, in einem höheren Maße zu einer selbstbestimmten Lebensführung instand gesetzt zu werden, durch den Unterricht hindurch, das, was wir mit Mündigkeit bezeichnen, also dieses Ziel, dieses allgemeine Bildungsziel zu verfolgen, dass sich dies verträgt durchaus mit einer stärkeren Gewichtung der Bedeutung von Methode. Wie ich das meine und vor allen Dingen auch in Bezug auf den Medieneinsatz, das möchte ich dann im Folgenden noch etwas näher ausführen. Wenn wir das Wort Methode betrachten, das ist zunächst mal von der Herkunft her ein griechisches, kommt aus dem altgriechischen, ein griechisches Wort und heißt dort so viel wie Weg. Genauer wenn man das nochmal auseinander nimmt, Horos ist eigentlich der Weg. Und Meta, diese Vorsilbe, daraus ist er dann Meta-Horos, also Methodos. Meta bedeutet so viel wie entlang, nebenher oder auch nachverfolgend. Das heißt, Methodos heißt so viel wie einen Weg nachgehen, einen Weg verfolgen. Wenn man also diese Ursprungsbedeutung des Wortes Methodos nimmt, das so viel heißt wie Weg, jetzt etwas abgekürzt, dann gibt es ja grundsätzlich zwei Vorstellungen, die sich mit Weg, mit dieser Metapher verbinden können. Nämlich zum einen der gebaute Weg, die Straße, die wir auch als Weg bezeichnen können, ein Weg, den wir dann begehen können. Es wäre sozusagen ein objektives Verständnis von Weg. Und zum Zweiten aber der Weg, den wir selber zurücklegen, der Weg, den wir gehen. Ein eher subjektives Verständnis von Weg. Das erste sind die sichtbaren gebauten Wege, die unsere Landschaft überall durchschneiden. Und das andere sind die unsichtbaren Wege, die wir alle schon gegangen sind und die wir als Lebensgeschichte in uns mittragen. Und dieses beides müssen und können wir jetzt zueinander in Beziehung setzen. Die gebauten Wege und die zu gehenden Wege. Und da können wir uns unterschiedliche Modelle vorstellen. Ich will zwei Extremmodelle Ihnen vorstellen. Das erste nenne ich das Schienenmodell. Der Weg ist vorgegeben, ist gebaut und zwar so deterministisch vorgegeben, dass es überhaupt keine Abweichung geben kann. Das ist deswegen das Schienenmodell, im Unterschied zur Straße, wo ich immerhin noch Schlenker machen kann und auch vom Weg abkommen kann. Die Schiene führt mich sozusagen ohne Freiheitsgrade, die ich hätte beim Fahren dieses Weges oder Gehen dieses Weges, führt mich von einem Ausgangspunkt zu einem bestimmten Ziel. Wohin ich komme, ist durch die Schiene eindeutig vorgegeben. Ich kann nicht woanders ankommen. Ich kann höchstens aus den Gleisen geraten. Aber das ist dann eher eine Katastrophe. Also das ist das Schienenmodell. Das andere wäre sozusagen das extreme Gegenteil dazu, das möchte ich das Schneisenmodell nennen. Es gibt überhaupt keine gebahnten Wege. Es gibt sozusagen nur das Dickicht der Welt. Und ich als einsamer Lernender muss mir nun durch dieses Dickicht meinen Weg bahnen. Beim Schienenmodell komme ich immer nur irgendwo an, wo andere schon waren, nämlich die Schienenbauer. Schienenbauer haben ja das Ziel, zu dem ich gelangen kann, längst schon erreicht. Und sie sorgen nur dafür, dass ich auch dorthin komme, und zwar ohne irgendwelche Umwege und möglichst geradlinig und effektiv. Wenn Sie sich erinnern, programmiertes Lernen, das Konzept des programmierten Lernens ist so ein Schienenmodell. Oder folgt einem solchen Schienenmodell. Es gibt einen definierten Ausgangspunkt, einen definierten Endpunkt. Dazwischen gibt es eben eine Strecke, die ich zu überwinden habe beim programmierten Lernen durch entsprechende einzelne Lernschritte genauestens festgelegt. Kein links, kein rechts, keine Abweichung. Jetzt kann ich mir bei so einem Schienenmodell natürlich schon auch vorstellen, und dann kämen wir zum verzweigten Schienenmodell, immer noch programmiertes Lernen, dass es Weichen gibt, bei denen ich auf Umwege geführt werde, die mich aber immer wieder zurückführen und letztlich komme ich, wenn auch vielleicht auf allerdings fest definierten Umwegen, ebenfalls zu dem vorgesehenen Ziel. Beim Schneisenmodell ist völlig offen, wo ich hinkomme. Niemand hat mir irgendwie den Weg gebahnt oder mir irgendwie gezeigt, wo ich mal auskommen werde. Niemand anderes ist vor mir dort gewesen, wo ich hinkomme. Die Frage ist, wie weit ich überhaupt komme. Bei diesem völlig auf mich gestellten, mich durch das Dickicht dieser Welt durchschlagens. Vermutlich komme ich nicht allzu weit, wenn ich überhaupt keine gebahnten Wege vorfinde. Also wenn ich beim einen zwar sehr schnell vorankomme, sehr zügig vorankomme, aber immer nur irgendwo hinkomme, wo andere schon waren, ist es beim anderen Modell zwar so, dass ich irgendwo hinkomme, wo noch niemand war. Die Frage ist nur, ob ich überhaupt sehr weit komme dabei oder ob ich nicht ziemlich bald stecken bleibe. Also so wie ich diese beden Modelle darstelle, können Sie sich vorstellen, sind beides nicht die Modelle, die ich präferieren würde, dafür, wie der Zusammenhang zwischen objektivem Weg ist und subjektivem Weg ist. Also nochmal, im einen Falle ist der objektive Weg sozusagen alles, der subjektive Weg ist bloß eine Reproduktion oder Rekonstruktion des objektiven Weges, ich folge der Schiene. Und im anderen Falle gibt es überhaupt keine objektiven Wege, es gibt nur einen subjektiven Weg. Die Frage ist, ob es dann überhaupt einen subjektiven Weg noch geben wird, wenn es gar keine Bahnungen gibt. Und jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen und Ihnen ein Konzept vorstellen, in dem es sowohl Schienen gibt, als auch ungegangene Wege, wo Sie die Möglichkeit haben, Vorgebahntes in Anspruch zu nehmen, aber auch völlig Neues zu erkunden. Das Konzept möchte ich als Werkstattkonzept bezeichnen und insofern auch mit einer Metapher arbeiten, die ich immer wieder dann zu Hilfe nehme, eben die Metapher der Werkstatt, wobei hier eine Tischlerwerkstatt eher archaischen Typs als Sinnbild gewählt habe. Und ich möchte nun betrachten, was denn eigentlich so eine Werkstatt ausmacht. Welches ihre Elemente sind und was diese Elemente denn jeweils auch pädagogisch, didaktisch im Hinblick auf Methode und auf Medieneinsatz bedeuten. Werkstatt, das Wort besteht ja aus zwei Bestandteilen. Das eine ist das Werk, darauf komme ich nachher zu sprechen. Und das andere ist die Stadt oder Städte. Also statt Werkstatt können wir auch Werkstätte sagen. Was macht nun eine Stätte aus? Also zunächst mal, es gibt einen Raum. Eine Werkstatt, damit assoziieren wir einen Raum. Sehen Sie ja auch hier auf dem Bild. Das ist ein Raum. Dieser Raum befindet sich irgendwo. Das heißt, dieser Raum hat einen Ort, den ich aufsuchen kann, wenn ich diesen Raum betreten möchte. Es gibt eine Adresse dafür, für diesen Ort. Und wenn mir diese Adresse angegeben wird, dann habe ich auch keine Schwierigkeiten, diesen Ort zu finden und Zugang zu der Werkstatt zu bekommen, wenn denn die Türen nicht verschlossen sind. Also Raum, Ort und Adresse sind erste Bestimmungen einer Stätte. Die Sache wird etwas schwieriger, wenn wir uns nun etwas hinzudenken zum Raum und jetzt eben nicht des Tischlerns, sondern zum Raum des Lernens oder Raum der Bildung. Auch hier können wir uns das zunächst mal im ganz traditionellen Sinne vorstellen. Es gibt Räume, in denen gelernt wird und die dafür eingerichtet sind, dass in ihnen gelernt wird, dass in ihnen Bildung stattfinden kann. Beispielsweise dieser Raum hier. Wenn Sie wissen wollen, wo denn diese Vorlesung stattfindet, wo der Raum ist, in dem sich diese Vorlesung ereignen kann. Dann gibt es eine Ortsangabe und diese Ortsangabe ist für Sie gleichzeitig eigentlich so eine Art von Adresse auch oder mit einer Art von Adresse verbunden und dann wissen Sie, wo Sie hinzugehen haben. Nun gibt es ja neuerdings Erweiterungen, eben durch die neuen Medien, Erweiterungen dessen, was Raum für Bildung bedeutet. Es treten nämlich jetzt auch die virtuellen Räume hinzu oder der virtuelle Raum hinzu, das Internet, der Cyberspace, den wir ebenfalls als Raum für Bildung nutzen können. Auch dort findet etwas statt, auch dort gibt es etwas an dem und mit dem wir lernen können. Also auch hier Raum, allerdings kein physischer Raum, sondern ein eben virtueller Raum. Wo ist er? Was ist seine Adresse? Es gibt Adressen, auch hier gibt es Adressen, nennen sich URLs, aber sind offensichtlich Adressen einer anderen Art als die Adressen, die wir brauchen, um reale Räume finden zu können und aufsuchen zu können. Dieses Wo ist nicht mehr lokalisierbar, nicht mehr physisch lokalisierbar. Die Adresse ist keine, die mit einem physischen Ort verbunden ist. Das heißt, in Bezug auf das Aufsuchen dieses Raums, dieser Räume, dieser Räumlichkeiten, der virtuellen Räumlichkeiten, ist für uns, was Orientierung, was Zugang betrifft, was das Dorthinkommen betrifft, ein anderes Denken erforderlich. Und so anders denken zu können, von unseren herkömmlichen Vorstellungen dessen, was es heißt, einen Raum aufzusuchen, um dort zu lernen, abstrahieren zu können und sich auf diese neue Art von Räumlichkeit und diese neue Art von Adressen, die ich aufsuche, einlassen zu können, das ist erstmal schon eine relativ wichtige Voraussetzung auf der subjektiven Seite, wichtige Voraussetzung, eine Qualifikationsvoraussetzung, die wir erstmal erbringen müssen, damit entsprechende Bildungsangebote in virtuellen Räumen überhaupt nutzbar sind. Das erfahren Sie ganz handfest auch im Rahmen dieser Vorlesung. Um die virtuellen Angebote nutzen zu können, müssen Sie sich in einer anderen Weise räumlich orientieren, als dies der Fall ist, wenn Sie hier in die Präsenzvorlesung kommen. Ein zweites Moment von Städte ist, dass dieser Raum, in dem nun etwas stattfinden soll, getischlert werden soll, beziehungsweise gelernt werden soll, dass dieser Raum eine Hülle hat. Ich habe Ihnen das hier versinnbildlicht durch Pappmodelle der Computerstudienwerkstatt des Instituts für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik. Diesen Karton hat der Architekt, der den Entwurf gemacht hat für die Computerstudienwerkstatt, bei der Präsentation seines Entwurfs mitgebracht. Der Karton dokumentiert zunächst mal also dieses Äußere des Raums. Man kann natürlich dann, wenn man das Ding rumdreht, kann man reingucken, wie bei einer Puppenstube, oder man kann auch durch die Löcher durchgucken, das sind Fenster, reingucken. Aber zunächst mal sieht man also das Äußere, und das Äußere ist charakterisiert durch Wände, Boden, Dach. Und Wände, Boden, Dach haben für einen solchen Raum eine enorme Bedeutung. Sie konstituieren überhaupt den Raum erst als Raum. Ohne Wände, Boden, Dach wäre ein Raum überhaupt gar nicht identifizierbar, beziehungsweise er würde sich auflösen in die Unendlichkeit des Raums. Also in dem Sinne, wie wir das Wort Raum gebrauchen im Zusammenhang mit einer Werkstatt, kein Raum mehr. Also es muss Wände, Boden, Dach geben. Wozu? Warum ist das so wichtig? Die Wände, der Boden und das Dach sind wichtig, um die Außenwelt dem was dort drinnen geschieht, sozusagen vom Leib zu halten. Durch die Zurückhaltung der äußeren Welt wird eben nach innen hin ein Raum überhaupt erst geschaffen, ein freier Raum. Ein freier Raum, also frei von den Einflüssen der Außenwelt. In diesem Raum kann etwas anderes geschehen, als was in der Welt, die zurückgehalten wird, geschehen kann. Sie wissen, dass ich immer wieder in dieser Vorlesung darauf zu sprechen komme, wie wichtig das Moment der Distanz, der Lebensferne, um es negativ zu bezeichnen, für Bildung ist. Dass ich Abstand gewinnen können muss, dass ich raus muss aus dem Clinch mit der Welt, um diese Welt aus einer gewissen Distanz betrachten zu können und dadurch überhaupt erst an ihr Seiten, verborgene Seiten, zu erkennen, die mir im unmittelbaren Clinch in zu großer Nähe nicht sichtbar werden. Also dieses nicht Sichtbare sichtbar machen bedarf der Distanz. Des Zurücktretens von und das Zurückhalten der Welt erlaubt eben genau diese Distanz von der Welt, um aus dieser Distanz über diese Welt etwas lernen zu können, was man im Clinch mit ihr nicht lernen kann. In dem Sinne ist also Zurückhaltung der Welt etwas enorm Wichtiges, etwas Fundierendes für die Möglichkeit von Bildung. Und das Bauen von Schulen ist eine der großen fundamentalen Aktionen, die für die Ermöglichung von Bildung in einer Gesellschaft notwendig sind. Überall dort, wo man der nachwachsenden Generation in diesem Sinne eine Entwicklung ihrer Potenziale, im Sinne der Bildung eben, der pädagogischen Bedeutung von Bildung, eine Entfaltung und Entwicklung ihrer Potenziale ermöglichen will, muss man solche Räume schaffen. Je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind, sehen die Räume natürlich anders aus und je nachdem, wie die Bautraditionen vor Ort sind, sehen diese Räume anders aus. Aber immer gibt es sie. Das kann eine Höhle sein, das kann lediglich irgendwo unter dem Dach eines Baumwipfels geschehen, aber irgendwie braucht es immer solcher geschützten Räume. Was aber ebenfalls wichtig ist, ist, dass diese Hülle durchbrochen ist, dass diese Hülle durchlässig ist, dass diese Hülle den Austausch mit der zurückgehaltenen und ferngehaltenen Welt dennoch ermöglicht. Das, was Sie hier sehen, ist ebenfalls aus dem Entwurf für die Computerstudienwerkstatt eben eine Grundrissskizze. Die kann man nun jetzt etwas weiter schematisieren und man nimmt mal alles raus, was da an Innereien jetzt noch für diesen Raum vorgesehen ist, um ihn mal erst leer zu machen. Und dann sieht man also nur noch diese Hülle und die Durchbrechung dieser Hülle. Das sind Türen und Fenster. Durch die Türen tritt man ein und wieder raus. Das sind die Ein- und Ausgänge, ganz wichtiges Element von Räumen, die Türen. Und natürlich die Fenster, dass man auch, wenn man im Raum ist, man nicht von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen ist und abgeriegelt ist, sondern dass man auch dann, wenn man im Raum ist, dennoch rausgucken kann. Das heißt, in einem gewissen Austausch mit der Welt draußen steht. Nun wissen Sie auch, wie das ist im Schulunterricht, wenn Unterricht stattfindet. Sind die Fenster auch immer ein Attraktionspunkt sozusagen oder Attraktionspunkte. Gerade wenn der Unterricht nicht so besonders spannend ist, dann geht der Blick leicht zum Fenster und hinaus in die Welt und daran kann man erkennen, die Jungs und Mädels wären lieber dort draußen im Moment als hier in diesem Raum. Lieber draußen in der Welt als hier in der Schule. Deswegen also der Blick immer wieder zurückzulenken. Es zeigt sich daran ein Problem. Der Unterricht selber sollte in dem, was er tut, eigentlich das Fenster sein. Er sollte einen Blick auf die Welt eröffnen, der interessant ist. der aufschlussreich ist, der neugierig macht und der erhellend ist. Und nur wenn er das nicht leistet, wenn er das nicht tut, dann wandert der Blick zu den realen Fenstern. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Frage der Architektur, ob es eine solche Durchlässigkeit zur Welt gibt, sondern das ist auch eine Frage des Geschehens, des Bildungsgeschehens, des Unterrichtsgeschehens, ob diese Durchlässigkeit, diese Verbindung, dieser Austausch mit der Welt draußen, dass das Lernen in einer erkennbaren Weise fürs Leben tatsächlich stattfindet, das ist eine Frage auch der Inhalte und der Unterrichtsformen. Eben deshalb ist ja so etwas wie handlungsorientierter Unterricht entwickelt worden, das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts entwickelt worden, damit eben dieser Blick auf die Welt während des Lernens ermöglicht wird. Der Kontext deutlich wird, die Einbettung deutlich wird. Da hilft es nichts, wenn oben drüber über der Schulpforte, über dem Eingang steht, non scole sed vitae discimus. Also nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Das muss auch erfahrbar sein innen drin, sonst bleibt es eine hohle Proklamation. Wenn diese Durchlässigkeit nicht gegeben ist, wenn sozusagen zugemacht wird, ja, Schüler gehen rein und dann wird es rundum zugemacht. Was ist das dann? Also, wenn ich das dann ist es ein Sarg. Ja. In einem Sarg hat man nur eine Möglichkeit, zu ersticken. Dafür ist ein Sarg sozusagen, naja, dafür ist er nicht da. Dafür ist er eigentlich nicht da. Ja. Aber wenn jemand, der noch lebendig ist, da reingerät, dann ist das halt die Wirkung, die ein Sarg hat. Also, da das, was aber in diesem Raum stattfinden soll, ja etwas Lebendiges ist oder zumindest sein soll, was mit dem Leben zu tun haben soll, darf es also so nicht sein. Aber wir sehen das, wenn Schule zu Ende ist. Ja? Es hat geläutet, letzte Stunde zu Ende und dann springt die Tür auf, sozusagen explosiv die Schultür auf und dann brechen sozusagen die Schüler raus aus dem Schulgebäude. Wenn das so ist, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Schule vorher doch als eher als Sarg empfunden worden ist, aus dem man endlich wieder raus kann, wieder ins Freie, auch oder als ein Gefängnis, aus dem heraus man jetzt wieder ins Freie gelangen kann. Hinweis darauf, dass es der Schule nicht gelungen ist, diese Durchlässigkeit, diesen Austausch mit der Welt den Kindern tatsächlich so zu vermitteln, dass es für sie motivierend war, am Unterricht teilzunehmen und in der Schule zu sein. Die Durchlässigkeit hatte ich eben durch Türen und Fenster charakterisiert. Es gehört natürlich noch mehr dazu. Also der Raum zum Lernen steht ja nicht nur über Türen und Fenster in Verbindung mit der Außenwelt, sondern beispielsweise auch über diverse Leitungen, Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen und natürlich nicht zuletzt durch die Netzanschlüsse, durch die der Raum, in dem wir lernen, in Verbindung steht mit anderen Räumen, beispielsweise Verbindung mit anderen Schulen oder noch weiter mit dem virtuellen Raum des Lernens, mit dem Internet. Die Frage ist jetzt, wo sich eigentlich die Türen und Fenster zum realen Raum, zum virtuellen Raum, also vom realen Raum zum virtuellen Raum genau befinden. Oder anders noch, wo denn dieser virtuelle Raum eigentlich anzusiedeln ist. Im Hinblick auf die Portale und Fenster, Windows zum virtuellen Raum. Wo ist der virtuelle Raum jetzt in Relation zu dem realen physischen Raum. Wenn wir uns angucken, wo die Zugänge sind, also hier die Steckdosen, die sind ja hier irgendwo angebracht, oder auch wenn wir über drahtloses Netzwerk uns einloggen können, dann sind auch die Zugangspunkte irgendwo hier lokalisiert in diesem Gebäude. Da könnte man sagen, der virtuelle Raum oder zum virtuellen Raum haben wir Zugang innerhalb des realen physischen Raums. Er ist sozusagen in den physischen Raum eingebettet. Das wäre eine Betrachtungsweise. Obwohl wir wissen, er ist ja nicht ein Teilraum des physischen Raums. Er ist ja schon ein anderer Raum. Auf der anderen Seite eben machen wir durchaus auch die Erfahrung, dass wir so den Raum verlassen und einen weiteren Raum oder eine Erweiterung des Raums betreten, wenn wir in den virtuellen Raum gehen. Also der virtuelle Raum wird ja auch erfahren als eine Erweiterung des realen Raums, von dem her wir Zugang zum virtuellen Raum suchen. Insofern wäre dann der virtuelle Raum wiederum eher etwas, das eine weitere Umgebung darstellt des realen Raums, in dem wir uns aufhalten. Also die Lokalisierung dieses Raums, und zwar in Relation zum physischen Raum, ist nicht eindeutig fassbar. Sie bleibt in dieser Mehrdeutigkeit. Wie ist das jetzt mit dem Betreten und Verlassen dieses Raums? Wie ist das mit den Fenstern in diesem Raum? Alle von Ihnen, die sich gelegentlich im virtuellen Raum aufhalten, sprich ins Internet gehen, machen ja eigentlich diese Eintrittserfahrung und auch, wenn man wieder rausgeht, die Austrittserfahrung. Vielleicht machen Sie sie so oft, dass Sie gar nicht mehr bemerken, welche Leistung Sie eigentlich jedes Mal vollbringen, wenn Sie dies tun. Diejenigen, die zum ersten Mal so etwas bewusst tun, merken noch, wie anders es wird, wenn man diesen Raum betritt. Und dass man erst lernen muss, sich in diesem so anders gearteten Raum zu orientieren. Das heißt, die Formen, die Verhaltensformen müssen überhaupt erst entwickelt werden, die diesem anderen Raum angemessen sind. Die Objekte, denen man dort begegnet, sind Objekte anderer Art als im wirklichen Leben, auch als in den wirklichen Bildungsräumen. Die Art und Weise, wie man sich dort bewegt, wie man Orte aufsucht, ist eine andere, als man es kennt. Die Erfahrung nicht nur von Raum, sondern auch die Erfahrung von Zeit verändert sich in dieser Räumlichkeit. Die Begegnung mit anderen Personen, in Anführungsstrichen, gestaltet sich anders als draußen. Alles das muss erst erfahren werden und auch erlernt werden. Und insofern betritt man beim Übergang von der realen Welt des physischen Raums in diese virtuelle Welt des virtuellen Raums auch eben eine andere Welt. Einen anderen Kulturraum wird, so wird jedenfalls teilweise auch das Internet bezeichnet, als ein neuer Kulturraum, in dem auch eine neue Art des Interagierens von Personen miteinander wie mit Objekten erforderlich wird. Das Gleiche ist, wenn wir wieder zurückkehren. Auch dieser Übergang muss bewältigt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja nun etwas, was nicht erst mit dem Internet als Problem auftritt. Dass es solche Räume gegeben hat, in die man eintritt, Räume, die nicht physischer Art sind, Das ist eigentlich ja auch schon mit dem Theater, das uns entführt in eine andere Welt. Mit dem Buch, das wir lesen, das uns vielleicht auch in eine andere gedankliche Welt entführt. Mit Kino, mit Fernsehen und so weiter der Fall. Der Philosoph Günther Anders hat im Zusammenhang mit der Leistung, die da von uns verlangt wird, von Schizotopie gesprochen. Wir müssen in der Lage sein, uns an zwei Orten gleichzeitig aufzuhalten, ohne zu vergessen, dass wir uns an zwei Orten gleichzeitig aufhalten. Also wir sitzen, das war sein Beispiel, im Wohnzimmer, die Chips auf dem Tisch, die Beine hochgelegt und so weiter, realer Ort, reale Präsenz. Und gleichzeitig halten wir uns, während wir beispielsweise einen Film uns im Fernsehen betrachten, in dieser Welt auf, die dort eröffnet wird. Wir sind in diesem Geschehen und sind gleichzeitig im Wohnzimmer. Wir sind also an zwei Orten gleichzeitig. Wenn derjenige, der dort sitzt, nicht mehr wüsste, wo er sitzt, sondern sich tatsächlich wähnte an diesem virtuellen Ort des Geschehens in diesem Fernsehfilm, dann würden wir sagen, da ist was nicht in Ordnung. Das hat dann etwas Wahnhaftes. So jemand hat dann den Bezug zur Realität verloren. Und das würde uns Sorgen machen, im Hinblick auf seine Tüchtigkeit, noch in dieser Welt tatsächlich selbstständig leben zu können. Wenn er nicht in der Lage wäre, diese Schizotopie zu bewältigen, also die gleichzeitige Anwesenheit an verschiedenen Orten. Also nicht nur praktisch zu bewältigen, sondern auch bewusstseinsmäßig in dem Sinne zu bewältigen, dass er immer sozusagen sich dessen gewahr bleibt, bei allem Mitgehen, bei allem Mitgerissensein, sich dessen gewahr bleibt, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Ort, an dem er sich als reale Person befindet und dem Ort, den er als eine fiktive Welt, virtuelle Welt betritt. Nun ist es mit dem virtuellen Raum des Internets im Prinzip erstmal so anders nicht. Und deswegen gibt es ja auch in der Medienpädagogik so eine ganze Reihe von Überlegungen zum virtuellen Raum und zu den Herausforderungen, die damit verbunden sind, die knüpfen an Erfahrungen mit Film und Fernsehen. Es gibt allerdings ja Entwicklungen, technische Entwicklungen, die deutlich machen, dass das, was ich hier im Moment gerade anspreche, eine noch sehr viel größere Bedeutung bekommen wird, als man vielleicht im Moment schon so absehen kann. Der Zugang zu dem virtuellen Raum ist hier noch charakterisiert als ein Zugang, der selbst irgendwo seinen Ort hat. Also ich muss irgendwo hingehen, wo ein Netzwerkanschluss ist oder wo ich mich in ein drahtloses Netzwerk einklinken kann, um ins Internet zu gelangen. Insofern ist das ein bewusster Akt des sich darauf Einlassens. Ich klinke mich ein, ich mache das vielleicht ganz physisch, indem ich irgendwo einen Stecker reinstecke und nehme mir vor, dies jetzt zu tun. Das ist also ein ganz bewusster Akt. Das kann sich ändern. Wenn wir nämlich diesen Zugang zum virtuellen Raum gar nicht mehr aufsuchen müssen, sondern wenn wir ihn ständig bei uns haben, wenn er sozusagen zum Teil unseres Körperumfeldes wird, in dieses Körperumfeld integriert ist, so wie die Kleidung, die wir tragen. So selbstverständlich wie es ist, dass wir nicht nackend draußen rumlaufen, so selbstverständlich wäre es dann, dass wir nicht ohne Internetzugang draußen rumlaufen. Die Schizotopie, die Anforderung der Schizotopie wäre dann eine, die noch in einer ganz anderen Weise zu einer Daueranforderung würde. Also nicht mal am Tag, sondern permanent. Unsere gesamte Existenz würde dadurch möglicherweise charakterisiert, dass wir immer online sind. Nicht mehr ein bewusster Akt des Online-Gehens und wieder zurückkehrend, sondern ständig online sein. Technisch wäre das ja dann möglich. Nur als ein mögliches Beispiel, wir hätten sozusagen ständig irgend so ein Ding im Ohr, vielleicht auch etwas vor Augen. Augmented Reality spricht man davon. Wir bewegen uns in der wirklichen Welt und kriegen gleichzeitig über verschiedene technische Vorrichtungen den Blick in den virtuellen Raum darüber gelegt. Sodass wir uns sowohl als auch permanent in dem physischen Raum als auch in dem virtuellen Raum aufhalten und bewegen. Also es gibt gar kein Reingehen und Rausgehen mehr, sondern eine ständige Doppelpräsenz. Man könnte jetzt sagen, das ist doch absurd. Warum sollte man sich darauf einlassen? Ich möchte es mal in Verbindung bringen zu der Forderung des lebenslangen Lernens. Lebenslanges Lernen, diese Forderung, bedeutet ja, dass Sie nicht irgendwann ausgelernt haben und dann halt natürlich noch berufliche Erfahrungen machen und insofern Ihre Kompetenzen ausbauen, sondern dass Sie sozusagen ständig in Bereitschaft sein müssen, angesichts dessen, was sich an beruflichen Anforderungen, an Anforderungen, aber auch im sozialen Leben verändert, neu zu lernen. Sie müssen also ständig auf dem Sprung sozusagen sein, sich neu zu orientieren und in dieser Neuorientierung auch neu zu qualifizieren. Nun wird es in diesem virtuellen Raum eine Menge von Angeboten geben, die Ihnen gemacht werden für diese Weiterqualifizierung. Sie haben also auf der einen Seite den Druck, immer up to date zu sein mit Ihrer Qualifikation, andererseits eben auch zu sehen, mit welchen Angeboten, welche Angebote gibt es denn, welche Angebote werden mir gemacht, damit ich mich updaten kann, meine Qualifikation immer wieder auf den neuen Stand bringen kann. Und da bin ich möglicherweise genötigt, mir nichts entgehen zu lassen. Ständig auf der Hut sozusagen zu sein, im Hinblick darauf, dass mir kein Angebot entgeht, aber auch keine Veränderung meiner Marktchancen mir entgeht. Und von daher, von solch einer Überlegung her, könnte man sich schon vorstellen, dass es dazu kommt, dass wir wirklich unter diesem Druck, der auf uns lastet, permanent online sein werden, um sozusagen immer in Bereitschaft zu sein, zu reagieren und das gerade aktuelle neue Angebot zur Weiterqualifizierung wahrnehmen zu können. Immer vielleicht etwas schneller als die Konkurrenz, die mich ausstechen könnte. Da wird die Frage des Raums eine, wo man sagen kann, oder wo man fragen kann, geht dann nicht das, was ich vorhin charakterisiert habe mit Zurückhaltung, dass mir etwas vom Leib gehalten wird, dass mir ein Schonraum eröffnet wird, in dem ich mich auf etwas konzentrieren kann, nämlich auf meinen eigenen Lernprozess konzentrieren kann. Ein Raum, der aber auch seine Grenzen hat, seine Grenzen, die mir bekannt sind und die so gesteckt sind, dass ich nicht überfordert werde, geht das nicht verloren bei dieser Ausweitung des Raums, des Lernraums in den virtuellen Raum und dieser möglicherweise eines Tages eintretenden permanenten Nötigung zum Online-Sein im Hinblick auf die Wahrnehmung von Lehr- und Lernangeboten. Zu einer Werkstatt gehören Ressourcen. Was Sie hier sehen, das sind also Werkzeuge, die Werkbank auch, das Werkzeug, das da überall rumsteht und so weiter. Und wenn wir an eine Werkstatt denken, dann stellen wir uns eben nicht einfach nur einen leeren Raum vor, sondern einen Raum vor, in dem eben genau diese Mittel zum Arbeiten bzw. zum Lernen zur Verfügung stehen. Und etwas von der Faszination, die so ein Raum ausstrahlt, ist ja, dass angesichts der Mittel, die dort zur Verfügung stehen, meine Fantasie sozusagen angeregt wird, was man jetzt alles damit machen könnte. Das hat was mit dem Terminus Lernumgebung zu tun, dem Verständnis von Medium als Ermöglichungsmedium. Dass mir etwas zur Verfügung gestellt wird, regt mich an, über mögliche Verwendungen nachzudenken. Und eben dieses, dass es offen ist, was mir dazu einfällt und dass es auch nicht limitiert wird durch Vorgaben, was ich denn tun soll, sondern indem mir nur die Mittel zur Verfügung gestellt werden und es mir freigestellt wird, was ich damit mache, eben dies macht das Faszinierende auch aus, was in so einer Werkstatt drinsteckt. Setzt aber natürlich voraus, dass ich tatsächlich auch Zugang zu den Ressourcen habe und die Ressourcen nicht weggesperrt sind. Nun ist es ja so, dass das Gerät, was wir so in den Schulen etwa oder Bildungseinrichtungen, auch das neue technische Gerät, die neuen Medien, was wir da zur Verfügung stellen, nicht gerade billig ist. Und eine der großen Sorgen in Schulen ist natürlich immer, dass die Schüler damit nicht so umgehen, so pfleglich umgehen, wie es nötig wäre, um den Wert der Geräte zu erhalten. Und deswegen ist es besser, man schützt die Geräte vor den Schülern. Das heißt, man schließt sie weg. Es gibt ein Berechtigungswesen. Nur wenn man die und die Bedingungen erfüllt, kommt man überhaupt ran. Das ist auf der einen Seite natürlich ziemlich verständlich, angesichts der Finanzknappheit der Schulen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Signal auch, was den Schülern damit ausgesendet wird oder an die Schüler ausgesendet wird. Im Grunde genommen würden wir uns ja wünschen, dass ihr die Sachen gar nicht benutzt. Weil das ist im Sinne des Werterhalts natürlich das Optimum. Da kann nichts passieren damit. Die Sachen bleiben unbeschädigt. So. Und wenn ihr was damit macht, dann betrachten wir das mit Misstrauen, ob ihr das nicht, indem ihr es benutzt, kaputt macht. Das ist natürlich ungeheuer demotivierend, weil das heißt, sendet das Signal aus, diese Materialien werden euch nicht zur Verfügung gestellt, sie sind nicht für euch da, sondern Vorsicht und am liebsten eigentlich nicht und wenn nur unter Aufsicht und Kontrolle und so weiter und nur beschränkt und erst müsst ihr bestimmte Berechtigungen euch erwerben und so weiter. Das regt ein motiviertes Lernen sicherlich nicht gerade an. Ist aber sicherlich ein reales Problem, das in irgendeiner Weise gelöst werden muss. Deswegen die Frage also, wie ist es mit der Freigabe? Und zu einem Werkstattkonzept würde eben gehören, dass man ein Höchstmaß an Freigabe der Ressourcen versucht zu realisieren. Also eben möglichst geringe Beschränkungen des Zugangs macht und eher auch in Kauf nimmt, dass mal was kaputt geht, eher in Kauf nimmt, dass die Sachen nicht so lange leben, wie wenn man sie wegschließt, als dass man eben die Nutzung zu sehr beschränkt. Damit wird das Signal gegeben, wir haben das für euch angeschafft. Das ist für euch da. Wir wollen, dass ihr es benutzt. Und natürlich bedeutet Benutzen auch Verschleißen und Verbrauchen. Und natürlich kann dabei auch mal was kaputt gehen. Gerade bei einem experimentellen Lernen. Das sind dann halt die Kosten des Lernens. Wie andere Kosten auch. Ich als Lehrer koste ja auch was. Wenn wir immer nur Kosten sparen wollen, wenn wir wollen, dass das Lernen nichts kostet, dann müssen wir das Lernen abschaffen, dann kostet es auch nichts. Aber um Lernen zu ermöglichen, kostet es auch etwas und es kostet eben manchmal dann auch, dass etwas kaputt geht. Unterbrechung hier? Okay. Dann komme ich jetzt zum zweiten Wortbestandteil von Werkstatt, nämlich dem Werk. Wenn wir Werkstatt und Werk hören, dann denken wir natürlich an Arbeit und an das Ergebnis von Arbeit, in der Regel ein Produkt, das man sich ansehen kann. Und es gibt ja den schönen Spruch, das Werk soll den Meister loben. Das heißt, dass man am Werk oder im Werk erkennen kann, welche Leistung der Meister erbracht hat. Nun wird allerdings eben in Bildungsprozessen nicht in dem Sinne gearbeitet, dass es darum geht, ein Produkt herzustellen, das in irgendeiner Weise nützlich für andere ist oder sein kann. Das, was beim Lernen entsteht, ist ja etwas, was mit der Person verbunden ist, zunächst mal. Eine höhere Einsicht, eine Qualifikation, ein Können, das ist etwas, was von der Person unlösbar ist und nicht als Produkt irgendwo auf den Markt gebracht werden kann und verwertet werden kann, außer man betrachtet die Person selbst als Produkt oder als Ware, die man auf dem Markt veräußern kann. Das allerdings wäre keine pädagogische Betrachtungsweise, sondern es wäre eher eine ökonomische Betrachtungsweise. Unter pädagogischer Betrachtungsweise geht es darum, dass eben etwas gelernt wird, was dazu beiträgt, dass die betreffende Person dadurch in einem höheren Maße ihr Leben selbstbestimmt gestalten kann. Das ist das Ergebnis, worum es beim Lernen geht. Und das ist kein Werk im Sinne dessen, was sich mit Werkstatt verbindet. Dennoch ist es natürlich so, dass dies, was dort gelernt worden ist von den Lernenden, in irgendeiner Weise ja beurteilt wird, von anderen wahrgenommen wird. Es gibt Rückmeldungen dazu. Und insofern gibt es natürlich schon so etwas wie ein Sichtbarmachen des Lernerfolgs. Beziehungsweise ist es wichtig, den Lernerfolg in irgendeiner Weise sichtbar zu machen, weil nur darüber vermittelt, über das Sichtbarmachen des Lernerfolges, der Lernende oder die Lernende eine Rückmeldung bekommen kann hinsichtlich des Wertes dessen, des gesellschaftlichen Wertes, des Wertes für andere dessen, was sie denn da im Lernprozess geleistet hat. Wir können zwar auf der einen Seite sagen, der Wert des Lernens liegt eigentlich für die Person immer in dem, was es für sie selbst bedeutet. Auf der anderen Seite, was heißt das für sie selbst bedeutet? Sie lebt ja in einem sozialen Kontext. Jeder von uns lebt in sozialen Zusammenhängen und keiner von uns ist eine Insel, dass er sagen kann, mich interessiert nicht, was die anderen von mir halten, von mir denken, wie sie mich sehen. Ich bin sozusagen mir selbst genug und kann mir selber alle Rückmeldung geben, die ich brauche. Ich denke, dazu ist niemand in der Lage. Das wäre eine autistische Existenz, die sich so darstellt. Wir brauchen in der Regel alle die Rückmeldung von anderen, wie sie uns sehen, was sie in uns sehen, auch natürlich bezogen auf unsere Entwicklungen, auf unsere Weiterentwicklungen, vielleicht auch auf nicht gelingende Entwicklung. Und deswegen muss also das, was sich im Lernen vollzieht, in irgendeiner Weise auch sichtbar gemacht werden. Wir kennen das aus den Schulen. Natürlich wird es sichtbar gemacht in Klassenarbeiten beispielsweise, in Tests. Und es gibt dann Rückmeldungen vom Lehrer. Aber das bleibt in dieses pädagogische Verhältnis mehr oder weniger eingesperrt, diese Dokumentation dessen, was ich gelernt habe. Und es wird keiner weiteren Öffentlichkeit irgendwie sichtbar gemacht. Und es hängt insofern sehr, sehr viel davon ab, wie das Verhältnis nun gerade zu diesem Lehrenden ist, welche Bedeutung diese Rückmeldung bekommt und ob vermittelt darüber tatsächlich dann auch die Verallgemeinerung stattfinden kann, dass ich, wenn dieser Lehrer mir die und die Rückmeldung zu meinem Lernprozess gibt, mir darüber indirekt auch eine Rückmeldung der Gesellschaft gegeben wird bezüglich des Werts dessen, was ich in der Schule tue. Ich denke, das ist nicht ausgemacht. Und die, ich sag mal, Ausstellung von Ergebnissen des Lernens, nämlich das Präsentieren von Werken, in denen sich mein Lernerfolg dokumentiert, hat eine Bedeutung, die hinausgehen sollte über dieses bloße Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Denn die Lehrenden tun das, was sie tun, und auch die Rückmeldung, die sie geben, geben sie ja im Auftrag der Gesellschaft. Und insofern geben sie eigentlich eine gesellschaftliche Rückmeldung und sie bewerten im gesellschaftlichen Auftrag, das heißt, sie geben auch eine gesellschaftliche Bewertung, beziehungsweise sie geben ein Urteil ab über den gesellschaftlichen Wert der Lernleistung. Das Werk, das den Meister loben soll, soll also hier sozusagen das Lernen loben. Aufgabenorientiertes und projektorientiertes Lernen ermöglichen eine Form des Lernens, die eben sich an etwas erweisen kann, was nicht nur auf die Rückmeldung verwiesen ist, dass ich das getan habe, was der Lehrer von mir erwartet, sondern die Aufgabe selbst enthält einen Aufforderungscharakter. Ich lerne also nicht nur im Auftrag des Lehrers, des Lehrenden. Ich tue es nicht nur, um dann in der Prüfung vor ihm zu bestehen, von ihm eine bestimmte Rückmeldung zu bekommen, sondern es gibt eine Rückmeldung, die im Werk selbst liegt. Indem ich etwas vollbringe, kann ich darin mir auch sozusagen meinen Lernerfolg betrachten. Er dokumentiert sich nicht nur nach außen, sondern auch für mich in dem, was ich zustande bringe. Deswegen ist ein aufgabenorientiertes Lernen, also ein Lernen, dessen Sinn sich erweist im Hinblick auf die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Ich bekomme eine Aufgabe und um sie erfüllen zu können, muss ich mich mit einer bestimmten Sache lernend auseinandersetzen. Beispielsweise, ich soll für die Klasse zur Vorbereitung einer Klassenfahrt ins Ausland, ins fremdsprachige Ausland, vielleicht mir die Angebote von Hotels holen. Dazu muss ich mit den entsprechenden Anbietern kommunizieren. Um dies tun zu können, muss ich meine Englischkenntnisse auffrischen. Ich weiß, wozu es gut ist, dass ich also nochmal bestimmte Vokabeln pauke, die ich in diesem Kontext brauche. Also das wäre ein aufgabenorientiertes Lernen oder ein projektorientiertes Lernen. Das beides hängt ziemlich nah zusammen. Bei aufgabenorientiert liegt etwas stärker die Betonung darauf, dass der Auftrag von woanders kommt, dass mir eine Aufgabe gegeben wird. Beim projektorientierten Lernen liegt vielleicht etwas stärker die Betonung darin, dass ich mir etwas vornehme als Lernender, was ich zustande bringen will. Aber natürlich gibt es auch Aufgaben, die ich mir selber stellen kann und es gibt Projekte, die von anderen definiert sind, in die ich mich einfüge, sodass es also keine klare Unterscheidung ist. In jedem Falle geht es darum, dass es ein Lernen ist, das in einen sinnvollen Kontext eingebunden ist, in einen für den Lernenden erkennbaren, sinnvollen Kontext. Und das motiviert. Und die Veröffentlichung der Ergebnisse bedeutet eben, mich an mehr zu wenden, an eine breitere Öffentlichkeit zu wenden, als sie der Lehrer und die Mitschüler im Klassenraum darstellen können. Und im Hinblick auf die Möglichkeiten natürlich zur Veröffentlichung ist das in der Schule immer sehr begrenzt gewesen. Es gab die Tage der offenen Tür oder die Projektwochen, die schlossen damit, dass die Öffentlichkeit eingeladen wurde, sich mal anzugucken, was in dieser Schule geleistet worden ist. Aber das waren immer sehr begrenzte Termine, auch eine begrenzte Öffentlichkeit. Jetzt, wo wir das Internet als Plattform haben, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, in einer sehr großen Varianz von Formen, Schülerarbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren, auf Dauer auch zu präsentieren und einer Öffentlichkeit zu präsentieren, die im Prinzip gar keine Einschränkung mehr kennt, außer eben der, dass es die Öffentlichkeit ist, die tatsächlich auch Zugang zum Internet hat. Also die Nutzung des Internets als Plattform zur Präsentation von Schülerarbeiten kann dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen in einem höheren Maße sich dessen auch bewusst werden, dass das, was sie in der Schule tun, tatsächlich eine Bedeutung hat für die Gesellschaft. Dass die Gesellschaft ein Interesse an ihrem Lernen hat. Dass auch dieses Lernen in einem gesellschaftlichen Auftrag stattfindet. Abstrakt weiß man das vielleicht irgendwie, weil man muss ja in die Schule gehen. Es gibt gesellschaftliche Schulpflicht. Aber es wird in der Schule wenig erfahrbar, dieser Bezug zu einer weiteren Öffentlichkeit. Die Nutzung des Internets als Plattform könnte hier eine Chance bieten, dies bewusster zu machen. Von daher auch sehr viel mehr Motivation zu erzielen, denn Es ist was anderes, ob ich eine Arbeit nur vor dem beschränkten Kreis meiner Mitschüler und Mitschülerinnen und dem Lehrer präsentiere oder ob ich weiß, sie werden einer potenziell riesigen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Natürlich hat das auch etwas, was Druck macht, aber vielleicht so viel Druck, wie auch gut ist, um auf mehr Qualität zu achten, also auch etwas mehr zu investieren im Hinblick auf die zu präsentierende, der Öffentlichkeit zu präsentierende Arbeit. Ja, Werke entstehen durch individuelle Arbeit, aber sie entstehen eben auch durch Zusammenarbeit mehrerer zusammen. Die Werkstatt, das Werkstattkonzept, soll eben auch Teamarbeit unterstützen und anregen, also dazu beitragen, dass die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch für Projekte genutzt werden, die man gemeinsam angeht, die man in Gruppen angeht, wo man arbeitsteilig vorgeht, wo man voneinander lernt, wo man versucht, andere von sich lernen zu lassen, wo man versucht, die unterschiedlichen Kompetenzen, die Einzelnen mitbringen, zusammenwirken zu lassen. Ja, man kann auch sagen, wo man Heterogenität versucht, fruchtbar werden zu lassen. Heterogenität eben nicht als ein Mangel, dem abzuhelfen ist, wie das oft bei uns gedacht wird in der Schule, dass Lerngruppen möglichst homogen sein müssten, alle auf dem gleichen Level möglichst, damit effektiv gelernt werden kann, sondern dass eine andere Vorstellung vom Lernen, vom Lernprozess stattfindet, die sehr viel mehr die kommunikativen Elemente auch betont, die gerade auch erwachsen aus Heterogenität, also aus unterschiedlichen Voraussetzungen, eben, dass man einander etwas zeigt und sich von anderen etwas zeigen lässt. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass eine Werkstatt ja auch so etwas wie eine Hülle braucht. Wenn ich das jetzt im übertragenen Sinne des didaktischen Konzeptes für eine solche Lernwerkstatt oder Bildungswerkstatt verstehe, dann ist die Hülle, die notwendig ist, vielleicht zu verstehen als die didaktische Rahmung für diese Arbeit. Sie setzt Grenzen, aber indem sie Grenzen setzt, schafft sie auch Raum innerhalb dieser Grenzen. Freiraum, Spielraum, ein Raum, in dem nichts festgelegt ist, nichts vorgegeben ist, sondern der besetzt werden kann von den Lernenden mit eigenen Vorstellungen, eigenen Ideen, wo der Weg, um nochmal den Begriff der Methode aufzugreifen, der Weg in dem Sinne erst gefunden wird, im Sinne des Schneisenmodells erst gefunden wird, aber nicht so, dass überhaupt alles überhaupt erst durch diesen Lernenden entdeckt und entwickelt werden muss und nichts ihm zur Verfügung gestellt wird, sondern in dem Sinne, dass diese Bereiche, in denen er ganz auf sich gestellt ist, auch begrenzt sind, so auf diese Weise für ihn überschaubar sind und er sich nicht überfordert fühlt. Das ist so ein Freiraum oder Spielraum, wie wir das ja auch alltagssprachlich gebrauchen, in dem uns Raum zur Erkundung, zur freien Erkundung unserer eigenen Möglichkeiten geboten wird. Das heißt auch ein Raum, in dem etwas ermöglicht wird, wobei Ermöglichung immer zwei Seiten hat. Die eine Seite des Ermöglichens liegt darin, dass es auf meiner Seite, auf der Seite des Lernenden, ein Potenzial zur Wahrnehmung dieser Möglichkeiten geben muss. Und auf der anderen Seite gibt es ein objektives Potenzial, das in den Angeboten enthalten ist, die erschlossen werden können. Und dies ist aber immer aufeinander zu beziehen. Also die subjektiven Potenziale erschließen sich auch mir ja nur und können sich nur entfalten und entwickeln, wenn es etwas gibt, woran sie sich entwickeln können. Also Aufgaben müssen gestellt werden, Projekte müssen vorgenommen werden, es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen diese Projekte stattfinden. Es gibt Material, das mir zur Verfügung gestellt wird, aber dessen Möglichkeiten, also dessen Potenziale auch überhaupt erst von mir zu erschließen sind. Und dies ist also ein wechselseitiger Erschließungsprozess von subjektiven und objektiven Potenzialen. Dafür, dass dies geschehen kann, muss ein didaktischer Rahmen geschaffen werden. Selbsttätigkeit und Selbstregulierung sollen darin unterstützt werden. Die Lernenden sollen also nicht durchweg an die Hand genommen werden in ihrem Lernprozess, sondern sollen also auch eigene Verantwortlichkeit übernehmen für das, was sie tun. Sie müssen natürlich auch in der Lage sein, ihren Prozess zu organisieren, also nicht nur etwas zu wollen, sondern auch also selbst etwas zu wollen, sondern auch die Wege zu entwickeln, die nötig sind, um das, was man will, auch tatsächlich zu realisieren. Dennoch wollen wir sie dabei im Rahmen eines didaktischen Werkstattkonzepts nicht allein lassen, sodass sie vollständig auf sich gestellt werden. Das wäre das Schneisenmodell vielleicht, sondern wir unterstützen und begleiten sie dabei. Wir machen Angebote, an denen sie sich orientieren können. Und schließlich erwarten wir auch eine gewisse Verbindlichkeit des Lernens. Also das Bereitstellen eines solchen Rahmens bedeutet ja auch, dass viel investiert wird. Also es wird investiert in die Rahmenbedingungen, in die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. Lehrende engagieren sich, indem sie ein solches Konzept begleiten und unterstützen. Und aus all dem darf die Erwartung abgeleitet werden, dass auch die Lernenden von ihrer Seite her darauf eine angemessene Antwort geben, auf das, was ihnen entgegengebracht wird, eine angemessene Antwort geben. Das heißt, dass sie auch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit im Hinblick auf den eigenen Lernprozess einzugehen bereit sind. Ja, und damit bin ich mit dieser Vorlesung soweit durch, wie ich mir das vorgenommen hatte. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme an dieser Vorlesung, für Ihre Mitarbeit in dieser Vorlesung, für Ihre Bereitschaft, mir so lange immer zuzuhören, ohne die hinreichende Möglichkeit zwischendurch zum Ausspannen, zum Zwischenfragen und so weiter zu bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch in künftigen Veranstaltungen wiedersehen würde. Bis dahin, alles Gute.